es oder nicht. Wenn sich dieser radikale Mechanismus durchsetzt in der Partei, dann kommt es ganz sicher zum Verbot. Da gibt es Zwischenstufen. Da gibt es Leute, die sagen, ja, aber vielleicht haben die, die tun dann so so und wir fallen dann drauf rein. Das ist das, was die bei der Union sagen. Aber da muss man mal genauer hinschauen. Es reicht nie aus, einfach nur zu sagen, der Höcker hat jetzt aber seit 3 Monaten nichts Verfassungsfeindliches mehr gesagt. Ein Höcker kann in einer überlebenden AfD keine Position haben. Aber eine AfD ohne Höcker könnte demokratisch sein. Ohne Höcker und viele andere, von denen die Partei bisher geprägt haben. Und das ist der Grund, warum ich sage, das möchte ich gerne sehen. Ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Popcorn bestelle, aber das kann ein interessanter Mechanismus sein, wenn die AfD ernsthaft den Versuch unternimmt zu überleben. Und ehrlich gesagt, da gibt es keinen schlechten Ausgang. Ich glaube praktisch, dass sich die Partei wahrscheinlich spaltet, wobei ich nicht sicher bin, welcher Teil den Namen behält, ob die dann Blauen heißen oder Freien Sachsen oder was auch immer, weil sozusagen dann der radikale Teil ist. Und wenn das die AfD sein sollte, dann wird der Teil halt verboten oder eine Nachfolgeorganisation. Oh Mann, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, aber das wäre so der erste Abriss darüber. Und ich freue mich total, wenn ihr da direkt reinhaken wollt. Vielen Dank.
Reingehakt wurde, aber wir machen jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Das war ein Teil eines Veranstaltungsmitschnitts vom 23. Juni, also letzte Woche in der Franz-Mehl-Hose. Die Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag hatte den Juristen Zhang Jun eingeladen, um mehr über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren zu erfahren. Anlass war ein erster Erfolg der Fraktion im Landtag, denn ihrem Antrag auf Einleitung eines solchen Verbots wurde kürzlich im Justizausschuss stattgegeben. Im September, wir haben es vorhin gehört in den einleitenden Worten von Katharina König-Preuß, wird es als ersten Schritt eine Anhörung von ganz unterschiedlichen ExpertInnen geben, wonach dann der Landtag entscheiden soll, ob sie die Regierung beauftragen, im Bundesrat entsprechend tätig zu werden. Die Veranstaltung ging nach dem Input, den wir jetzt hier gehört haben, noch weiter. Den längeren Mitschnitt, den könnt ihr morgen hier am Mittwoch im Programm von Radio Frei hören, 13 Uhr oder auch bei uns in der Mediathek unter Radio Frei. Das ist dann noch ein kleines angeschlossenes Gespräch mit Katharina König-Preuß. Wahrscheinlich eher zufällig ist kürzlich noch eine weitere Meldung durch die Medien geflattert, die der Sache auf jeden Fall noch Auftrieb geben könnte, denn die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat just vor wenigen Tagen ein Rechtsgutachten veröffentlicht, was nach einem guten Jahr Recherche und Auswertung von unterschiedlichsten öffentlichen Äußerungen und Texten der Partei zu dem Schluss kommt, dass die AfD verfassungsfeindlich agiert. Unter freiheitsrechte.org könnt ihr das Gutachten lesen. Übrigens auch, also wie ich finde, sehr anschaulich und konsumentinnenfreundlich dargestellt. Jo, also das Thema wird uns, glaube ich, in der nächsten Zeit dann doch wieder mehr beschäftigen. Wir werden hier bei Radio Frei bestimmt auch dranbleiben. Und ich bin gespannt, wie im September im Thüringer Landtag zumindest die Fragerunde abläuft. Musikalisch waren wir vorhin schon bei der Klarinette gelandet und machen jetzt einen Abstecher zu einer kleinen Verwandten, einem Verwandten, dem Saxophon. Thank you.
Live. Wir berichten am 4. Juli live aus Erfurt vom antifaschistischen Protest gegen den Bundesparteitag der AfD. Die Bündnisse Widersetzen und Zusammenstehen rufen zum Widerstand gegen den Rechtsruck auf.
Die Freien Radios liefern euch am 4. Juli Infos direkt vom Geschehen in Erfurt. Schaltet ein und seid dabei von 6 bis 15 Uhr.
Bei Radio Frei direkt aus Erfurt.
Bei Radio Korax in Halle.
Dem Freien Radio Stuttgart.
Und der Wüstenwelle in Tübingen.
Und vielleicht auch eurem lokalen Sender.
Ihr seid bei Radio Frei, hört die Sendung Unterdessen. Wir sind jetzt hier 10 Uhr und 9 Minuten oder wenn ihr die Wiederholung hört, 19 Uhr und 9 Minuten. Seit schon einigen Wochen strahlen wir hier am Dienstag im Unterdessen Beiträge aus der Sendereihe Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen 1939 bis 1945 aus. Das sind 12 Geschichten, die sich Menschen in Thüringen widmen, die sich dem Nationalsozialismus widersetzt haben, trotz Überwachung, Repression und existenzieller Bedrohung. Es gibt dazu eine projektbegleitende Installation, die ist bis Oktober im Museum Zwangsarbeit in Weimar zu sehen. Es gibt auf der Internetseite auch noch mehr Informationen und wir hören hier nach der nächsten Musik eine weitere Ausgabe dieser kleinen Reihe. Es geht um die Geschichte oder eine Geschichte aus Gotha.
glaube, dass Freiheit wie Luft ist, die man atmet. Ich musste atmen.
Widerstand. Hörgeschichten aus Thüringen 1939 bis 1945.
Er war nicht nur tapfer, er war erfolgreich tapfer.
Ein Projekt der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.
Die Erfahrung des Faschismus hatte uns gelehrt, dass jede Diktatur, gleich welchen Vorzeichens, die Würde des Menschen zerstört.
Zu hören ab dem 8. Mai online unter widerstand.museum-zwangsarbeit.de oder noch bis zum 18. Oktober vor Ort im Museum Zwangsarbeit in Weimar. Gotha, katholische Aktion.
Kameraden, am Sonntag, dem 25. Juli um 8.30 Uhr findet eine Messe statt, die ausschließlich für Franzosen bestimmt ist. Wir zählen auf eure Anwesenheit und bitten euch, möglichst viele Kameraden mitzubringen, da der Erfolg dieser Messe von den Bemühungen jedes Einzelnen abhängt. Wenn genug Leute kommen, können wir jeden Monat eine organisieren. Also, Treffen der Franzosen am Sonntag, dem 25. Juli um 8.30 Uhr hier. Schmalkaldener Sektion der christlichen Arbeiterjugend.
Fast jedes Wochenende in der zweiten Hälfte des Jahres 1943 treffen sich französische Zwangsarbeiter an verschiedenen Orten in Thüringen. Zu Gottesdiensten, Einkehrtagen und Gesprächsrunden. Sie sehen sich als Teil der katholischen Aktion, einer Laienbewegung mit dem Ziel, den Glauben im Alltag zu leben, die Gemeinschaft der Gläubigen zu stärken und einander unter schwierigen Bedingungen geistigen Halt zu geben. In zahlreichen Thüringer Städten gibt es damals kleine lokale Gruppen der katholischen Aktion. Einer der beteiligten Zwangsarbeiter ist Marcel Callot, der im März 1943 nach Deutschland verschleppt wurde. November 1943. Brief von Marcel Callot an seine Verlobte.
Die ersten beiden Monate nach meiner Ankunft waren mühsam und hart. Ich hatte keine Lust zu irgendwas mehr. Ich war gefühllos geworden. Ich fühlte mich, als würde ich langsam zugrunde gehen. Doch plötzlich ließ Christus mich reagieren. Er machte mir klar, dass mein Handeln nicht richtig war. Er sagte mir, ich solle mich um meine Kameraden kümmern, und daraufhin kehrte die Freude am Leben zurück.
Marcel Callot ist zu diesem Zeitpunkt Zwangsarbeiter in Zella Melis. Er beginnt, geheime Treffen zu organisieren und Gottesdienste zu leiten. Er schreibt:
Ich habe es geschafft, zwei Franzosen aus dem Lager zum Glauben zu bewegen. Etwa 10 gehen zur Messe. Das ist schon eine schöne Zahl. Ich hoffe, dass sie noch wächst. Wenn ich abends in meine Baracke zurückkehre, geht es mir gut. Denn indem ich anderen Gutes getan habe, habe ich auch mir selbst Gutes getan. Wie glücklich bin ich, ein christlicher Aktivist zu sein. Ich spüre Christus jederzeit an meiner Seite. Er ist meine Stütze und mein Trost. Ohne ihn weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre.
Die Aktivitäten der katholischen Aktion werden von der Gestapo bespitzelt. Viele Briefe, mit denen sich die Ortsgruppen untereinander absprechen, werden abgefangen. Am 3. Dezember 1943 erlässt das NS-Reichssicherheitshauptamt eine Anordnung. Die katholische Aktion soll aufgelöst werden. Im Frühjahr 1944 werden in Thüringen 12 französische Zwangsarbeiter festgenommen. Sie arbeiten in Waffenfabriken, Werkstätten und Gärtnereien. In Gotha, Zella Melis, Suhl, Eisenach, Erfurt, Schmalkalden und Sondershausen. Ihnen wird vorgeworfen, die führenden Organisatoren der katholischen Aktion in Thüringen zu sein. Der Zwangsarbeiter Joël Jouas-Potrel erinnert sich später an die Verhaftung von Marcel Callot.
Ich arbeitete in der Nachtschicht und befand mich in der Baracke, als Marcel gegen 11 Uhr hereinkam. »Was ist los?«, fragte ich ihn. »Bist du krank?« »Achtung«, antwortete er, »ich bin bin verhaftet worden. Ein Gestapo-Beamter, der ihm gefolgt war, begann, seinen gesamten Schrank zu durchsuchen, insbesondere seine Bücher. »Warum verhaften Sie meinen Kameraden?«, fragte ich den Beamten. Er antwortete barsch, »Der Herr ist viel zu katholisch.« »Nimm so viel Proviant wie möglich mit«, sagte ich zu ihm. »Es hat keinen Sinn«, antwortete er mir. Er nahm seinen Rosenkranz, drückte mir die Hand und fügte hinzu, »Auf Wiedersehen und hoffentlich bis bald.« »Schreib meinen Eltern und meiner Verlobten, dass ich wegen katholischer Aktivitäten verhaftet wurde.« Dann ging er, begleitet vom Gestapo-Beamten, zum Gefängnis von Gotha.
Marcel Callot und die anderen Franzosen werden nach Gotha ins Gefängnis gebracht. Dort sind sie Verhören, Hunger und Misshandlungen ausgesetzt. Außerdem werden sie zur Arbeit gezwungen. Doch auch während dieser Zeit setzen sie ihre religiöse Praxis fort. Sie beten zusammen und fertigen ein kleines Kreuz aus Strohblumen an, das sie in ihrer Zelle aufhängen. Das Kreuz ist bis heute erhalten geblieben. Im Oktober 1944 werden die 12 Männer in verschiedene Konzentrationslager deportiert. Die meisten kommen nach Flossenbürg, andere nach Dachau oder Buchenwald. Einer von ihnen, Paul Béchet, erinnert sich an seine Ankunft in Flossenbürg.
Wir kamen in Ketten an, zu viert, mit Handschellen und aneinander gebunden, genau wie ein Viehtransport. Und wir passierten das Tor mit der Aufschrift »Arbeit macht frei«. Und während dieser Zeremonie standen wir nebeneinander. Und einer von uns, ich weiß nicht mehr wer, schlug vor, das Vaterunser zu beten.
Acht der 12 Männer überleben die Zeit in den Konzentrationslagern nicht. Marcel Callot stirbt im März 1945 an Entkräftung und Ruhe im Konzentrationslager Mauthausen. Viele Jahrzehnte später, im Jahr 1987, wird Marcel Callot von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen.
Soweit ein weiterer Teil in der kleinen Podcast-Reihe Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen 1939 bis 1945. Heute haben wir nach Gotha geblickt. Nächste Woche am Dienstag gibt es die nächste Folge. Weißensee ist dann der Ort.
Mit diesen Klängen werfen wir einen Blick aufs Veranstaltungsgeschehen und bleiben thematisch tatsächlich auch noch ein bisschen in dem Themenbereich, in dem wir eben waren. Wir haben ja eben eine Widerstandsgeschichte aus der Nazizeit gehört. Und um Jugendopposition im Nationalsozialismus geht es heute Abend in der Franz Mehlhose mit Sascha Lange. Der Autor und Historiker stellt sein neues Buch »Die Geschichte der Leipziger Meuten – Jugend im Nationalsozialismus« vor und lädt zu einer Lesung über den jugendlichen Widerstand im NS-Regime ein. Während der Zeit des Nationalsozialismus gab es überall in Deutschland oppositionelle Jugendgruppen. Leipzig war ein Zentrum. Bis zu 1500 Mädchen und Jungen trafen sich ab Mitte der 30er Jahre im Stadtgebiet in Cliquen jenseits der Hitlerjugend und lehnten sich gegen das NS-Regime auf, heißt es in der Beschreibung. Zu den Meuten wechselten auch HJ-Mitglieder, da ihnen dort das zwanglose Jugendleben viel attraktiver erschien. Die Mädchen und Jungen gingen selbstbestimmt wandern oder trafen sich in ihren Stadtteilen auf der Straße. Und man wurde gegen die HJ aktiv, mit Streuzetteln und Schlägereien. In kleineren Runden hörte man verbotene Radiosender und diskutierte über ein Deutschland ohne Nazis. Gestapo und Justiz verfolgten die Meuten. Es kam zu Prozessen vor dem Volksgerichtshof wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Einige wurden sogar in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Die Geschichte der Leipziger Meuten ist wohl ein eindrucksvolles und umfassendes Zeugnis über jugendliches Aufbegehren und Kampf um Freiräume in der Zeit einer furchtbaren Diktatur. Ein Buch über Jugendkultur, Nonkonformität, Opposition und Widerstand. So sagt es die Buchbeschreibung. Sascha Lange hat mehr als 10 Jahre zu diesem Thema geforscht und wird heute Abend in der Franz Mehlhose zu Gast sein. Er wird lesen, aber auch sprechen und wahrscheinlich habt ihr auch die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. 20.15 Uhr pünktlich geht's los. Ein Wissenschaftler und Forscher zum Thema Rechtsextremismus, der auf jeden Fall immer lohnt, gehört zu werden, ist der Soziologe Matthias Quent. Und ihn hat die GEW Thüringen heute eingeladen unter der Überschrift »Keine Macht der Ohnmacht«. Ohnmacht bereitet dem Faschismus den Nährboden, was dagegen hilft. »Keine Macht der Ohnmacht«, so heißt das Buch, was er gerade geschrieben hat. Und es ist so ein bisschen der Ansatz, dass wir irgendwie krass übelst viele Krisen haben und es scheint, als kämen wir überhaupt nicht zur Ruhe, als könnte man sich von der einen Krise gar nicht erholen und die nächste ist schon da. Hohe Preise, Konjunkturrückgang, politische Spaltung, Krieg, Klimawandel, alles ist irgendwie auch nicht so richtig lösbar. Und Menschen reagieren auf diese aktuellen Multikrisen sehr unterschiedlich. Die einen versuchen, irgendwas zu tun, die anderen resignieren. Und viele haben das Gefühl, nichts tun zu können. Dabei braucht ja diese Demokratie, in der wir hier leben, dass Menschen mitmachen. Nun ja, Matthias Quent hat dieses Buch geschrieben, »Keine Macht der Ohnmacht«, und nimmt uns damit mit auf eine Reise in die Feldforschung, wie es so schön heißt, und präsentiert Möglichkeiten des Handelns, also was getan werden kann. Die GEW lädt ihn heute ein im Rahmen des Bündnisses Zusammenstehen, was ja im Vorfeld des kommenden Wochenendes sich gegründet hat. Heute Abend, Heinrich-Mann-Straße 22, 19 Uhr. Und nochmal, um die Zeiten vor 100 Jahren geht es im Ladenlokal Kani in der Thälmannstraße 26. Ein Blick wird geworfen auf Thüringen als Blaupause faschistischer Machterlangung in den 1920er und 30er Jahren. Heute Abend in der Thälmannstraße 26, 18.30 Uhr. Und eben, wir haben es gehört, was tun, irgendwas machen, auch wenn man vielleicht nicht so richtig weiß, was. Das passt vielleicht auch zum letzten Hinweis, den ich habe, der aus dieser thematischen Reihe jetzt hier ein bisschen rausfällt und sich vor allem an junge Menschen wendet, die wahrscheinlich alle schon davon wissen, die es interessiert. Aber ich sage es trotzdem, heute ist die 10. Erfurter Jugendkonferenz von 12 bis 20 Uhr, diesmal im Komma Rum Kulturbahnhof. Und diese stadtweite Jugendkonferenz gibt jungen Menschen die Möglichkeit, sich auszutauschen, zu vernetzen, über ihre Themen zu sprechen. Junge Menschen bis 27 sind angesprochen, sich daran zu beteiligen. Es gibt von 12 bis 16 Uhr erstmal Workshops. Dazu muss man sich auch irgendwie anmelden. Danach, 16 bis 20 Uhr, folgt dann ohne Anmeldung der zweite Teil mit Ständen und Bühnenprogramm und Live-Musik. Die 10. Jugendkonferenz heute ab 12 Uhr im Komma Rum Kulturbahnhof. Gerade ganz spontan dachte ich, wie komme ich jetzt musikalisch aus dem Bereich der Veranstaltungshinweise raus? Ich habe jetzt gar keine Konzerte für heute für euch gefunden, aber am Wochenende gibt es viel Musik und es kommt selten vor. Wir hören jetzt Clueso, allerdings mit einem alten Song und ich kann mich noch gar nicht so richtig entscheiden. Wartet kurz. Ja, los. Wir hören Keinen Bock zu gehen aus dem Jahre 2004 in einem Remaster-Setting. 10 Jahre später, was auch schon wieder über 10 Jahre her ist. Eieiei, wir kommen alle so in die Jahre. Genau, weil Clueso am Samstag auf dem Domplatz spielt, keine Ahnung. Aber jetzt hier, Musik von früher, Keinen Bock zu gehen.
Höflich, was ich möchte, nen dummen Spruch verkneif ich mir. Ich sag, was Kühles trinken wär vielleicht das Beste. Es ist ja auch sehr heiß bei dir. Sie serviert, als hätt sie königliche Gäste. Ich stell mir vor, wie sie ihr Kleid verliert. Ich hab noch keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Ich hab noch keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Ihre Bude wirkt so angenehm häuslich, all der Krempel passt zu ihr. Sie bemerkt nicht, wie sie hitzig überzeugt spricht, für das ich mich nicht interessier. Dass das nicht meine Welt ist, wird mir deutlich, doch irgendwie bin ich fasziniert. Ich hab noch keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Ich hab noch keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib.
ist da nur los, dass ich so lange schweig? Ist das vielleicht ein Rettungsboot? Oder nur der Ast, nach dem ich greif? Oder nur der Ast, nach dem ich greif? Jetzt noch beschäftigt, ist wer von uns die Spächen treibt. Wir wirken beide ziemlich übernächtigt, nur nicht gerade wie verknallt. Verdächtig funkeln unsere Augen nicht vor Liebe, sondern aus Zufriedenheit. Trotzdem hab ich keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib. Trotzdem hab ich keinen Bock zu gehen, ist doch klar, dass ich noch bleib.
Keinen Bock zu gehen von Clouseau von vor über 20 Jahren. Ob er dieses Lied am Samstag spielt? Ich glaube eher nicht, vielleicht aber doch. Wer weiß es schon, wenn ihr dort seid, zuguckt von Ferne oder auf eurem Balkon ungewollt, dann werdet ihr es vielleicht merken. Wir kommen jetzt hier zu einem anderen kulturellen kleinen Teilchen, und zwar etwas, was gefunden wurde beim Umbau, Neuaufbau des ehemaligen Erfurter Schauspielhauses hin zum Kulturquartier. Werden Dinge gefunden. Oft sind es Programmhefte zu Stücken, die dort vor langen, langen Zeiten mal gespielt wurden. Und wir haben hier die kleine Rubrik der Kulturfragmente entwickelt, in denen wir Woche für Woche immer dienstags eines dieser Fundstücke vorstellen.
Also Alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft. Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Ich begrüße Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus zu den Kulturfragmenten. Fundstücke, die bei der Renovierung beim Umbau des Kulturquartiers Schauspielhaus aufgetaucht sind. Du hast jetzt was dabei?
Ich habe jetzt dabei einen Leporello-Flyer, der ist so doppelt A4 wahrscheinlich in der Länge und A4 breit. Und da drauf zu sehen sind verschiedene Bildtafeln, würde man beschreiben. Ihr seht es dann auch nochmal im Scan und es handelt sich hierbei um die Schneekönigin. Und das wirkt schon mehr wie ein Programmheft, weil es hier wieder wie immer alle genannt werden und auch ein bisschen in die Geschichte einführt. Und ich würde euch einfach mal kurz vorlesen. Wir haben jetzt auf der ersten Bildtafel Spitzdächer mit Schornstein und es steht drin: in einem Städtchen irgendwo lebten Gerda und Kai. Die tauchen dann auf der nächsten Bildtafel auf. Tatsache, Rosen im Winter. Hast du etwa Angst? Sagt die nächste Bildtafel, wo dann zwei eigentlich ineinander verwobene Bildtafeln miteinander korrespondieren. Ich werde Kai finden. Also es ist wohl sozusagen ein bisschen die Herleitung der Geschichte anhand von Bildtafeln. Auf der Rückseite geht es weiter, wie es dann wahrscheinlich durch einen düsteren Wald geht und sie sich wiederfinden. Bist du Kai? Du bleibst bei mir. Und das alles ist dann eine Illustration in Bildtafeln zu Schneekönigin.
Zwei Raben tauchen immer wieder mal auf.
Genau, die sind wahrscheinlich so die Agenten in der Szenerie. Die finden auch schon auf der ersten Bildtafel statt.
Gut, sie haben nicht allzu freundliche Brillen auf, das stimmt. Das könnte sein, dass die so ein bisschen negativ konnotiert werden mit dem Ganzen.
Und das Stück wurde 1999 im November wieder inszeniert. Das erinnert mich an eine andere Folge, wo wir die Zauberinsel haben. Wahrscheinlich ist das ähnlich hier auch wieder so gewesen, dass es ein Weihnachtsstück war und viele Aufführungen in der Weihnachtszeit angeboten wurden. Diesmal hat es auch wieder Dietrich Taube inszeniert. Und auffallend ist hier jedoch, dass es doch mit sehr viel Aufwand eigentlich auch gestaltet wurde. Also es sieht jetzt wirklich danach aus. Also entweder wurde die Illustration übernommen, da könnte man nochmal schauen. Grafische Gestaltung Susanne Besser, Layout, Satzdruck, Werbedruck, Staub GmbH. Ist eine Geschichte nach Hans Christian Andersen und die Inszenierung hat Karl-Heinz Krause gemacht, Susanne Besser die Ausstattung und auch dann die grafische Gestaltung. Und Gerda wurde von Martina Breilinger und Viktoria Voss. Gabriele Domschke hat die Großmutter gespielt, die Prinzessin Heike Pfeiffer und viele weitere in den Rollen des Rabens, der Schneekönigin, des Märchenerzählers, des Kommerzienrats, Kai und des Prinzen, der Räuber, der König und Schlosspersonal und Gesang.
Alles klar. Sehr aufwendiges Leporello, wie gesagt, und ein weiteres Kulturfragment. Schön, dass solche Sachen auch verloren wurden dann im Schauspielhaus. Das muss ich immer wieder feststellen, wenn ich die so durchhöre.
Ist am Ende der Verlust des einen ist das dann doch vielleicht doch
der Gewinn. Der Gewinn der vielen. So.
Ja, weil wir es halt irgendwie auch auffangen und wertschätzen.
Vielen Dank.
Gerne.
Ja, und ich danke auch nochmal Ulrich, dass er sich mit Björn getroffen hat und unter anderem dieses Fragment sich anschaute. Die Schneekönigin. Ich erinnere mich an die Geschichte. Ich fand sie unfassbar gruselig als Kind. Ich bin gespannt, was nächste Woche gefunden wird. Am Dienstag gibt es ein neues Kulturfragment.
Thank you.
Jun Miyake mit einem Song hier bei Radio Frei in der Sendung Unterdessen. Und die überraschendste Info, zumindest für mich und vielleicht auch für einige von euch, die habe ich mir bis zum Schluss der Sendung aufgehoben. Und wir schauen jetzt mal ein bisschen in die Geschichte. Ich habe ja die Sendung angefangen, falls ihr damals schon dabei wart, vor fast 2 Stunden, mit Menschen, die an einem 30. Juni geboren wurden. Und ebenso divers, wie sich da manchmal Persönlichkeiten zusammenfinden. Wir erinnern uns an Walter Ulbricht, Otto Sander, Juli C. und Felix Kummer, die ich rausgesucht hatte. So ist es auch mit anderen Dingen, die an einem 30. Juni so passiert sind. Sogenannte Kalenderblätter werden da gerne mal aufgeblättert. Und so war es zum Beispiel 1981, der 30. Juni, an dem die ARD mit der Ausstrahlung der Fernsehserie Dallas begonnen hat. Oder 2005, in Spanien wird als drittem Land nach den Niederlanden und Belgien die gleichgeschlechtliche Ehe gesetzlich ermöglicht. 2005. Deutschland braucht noch mal ein paar Jahre länger, da war es erst 2017, aber auch am 30. Juni soweit, dass es die Ehe für alle ins Gesetz geschafft hat. Oder 1990, am 30. Juni verliert die Mark der DDR ihre Gültigkeit. Und jetzt aber, 30. Juni 1972 wird erstmals eine Schaltsekunde ans Tagesende angefügt. Ja, es gibt nicht nur Schaltjahre, es gibt auch Schaltsekunden. Manche von euch wussten es vielleicht, andere vielleicht nicht. Das wird gemacht, um die offizielle Zeit mit der mittleren Sonnenzeit zu synchronisieren. Ich habe mir das durchgelesen und auch einigermaßen verstanden, glaube ich. Aber ich mache es mir einfach und bedanke mich jetzt schon mal bei Wilma Rall von Radio Rabe in Bern, die nämlich 2012 sich mit diesem Thema beschäftigt hat, weil damals eine solche Sekunde eingefügt werden sollte. Also, wir springen jetzt mal für die nächsten 3 Minuten in das Jahr 2012.
Am 1. Juli um 1.59 Minuten und 59 Sekunden ist es soweit. Die Welt erhält eine zusätzliche Sekunde. Wenn man verstehen will, warum es diese zusätzliche Sekunde braucht, muss man das Rad der Zeit zurückdrehen bis in die 70er Jahre. Damals nämlich hat man die Sekunde umdefiniert. Bis in die 70er Jahre war die Sekunde an die Rotation der Erde um ihre eigene Achse gebunden. Weil die Rotation der Erde aber immer kleinen Schwankungen unterliegt, suchte man nach einem regelmäßigeren Zeitmaß. Gefunden hat man das in den Atomuhren, sagt Jacques Morel vom Bundesamt für Meteorologie.
Die Zeit wurde ursprünglich durch die Rotation der Erde um ihre Achse definiert. Und da diese Rotation nicht konstant ist, ist die resultierende Zeit auch keine konstant. Deswegen ist heute die Zeit mit Atomuhren realisiert, die viel genauer und stabiler sind. Die Konsequenz ist aber, dass die Zeit aus der Atomuhren und der Planeten langsam abweichen. Und mit der Schaltsekunde wird sichergestellt, dass diese Abweichung zwischen diesen beiden Zeiten immer klein bleibt.
Sagt Jacques Morel, Leiter vom Labor Photonik Zeit und Frequenz. Verantwortlich für die zusätzliche Schaltsekunde ist also die Erdrotation. Wegen den Wind- und Meeresströmungen und der Kraft der Gezeiten braucht die Erde nicht immer auf die Sekunde genau 24 Stunden, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Somit driften die astronomische Zeit und die Atomzeit immer wieder auseinander.
Weil die Zeit von den Atomuhren tickt immer gleich. Die Sekunde, die aus der Atomuhr kommt, ist immer die gleiche. Was nicht der Fall ist, wenn man die Zeit durch die Rotation der Erde realisiert. Und deswegen abweichen diese beiden Zeiten immer mehr. Und deswegen muss man es ab und zu kompensieren, damit diese beiden Zeiten in etwa immer gleich bleiben zusammen.
Normalerweise müsse man jedes zweite oder dritte Jahr eine Schaltsekunde einfügen, damit die astronomische und die Atomzeit wieder übereinstimmen, meint Jacques Morel.
Was man mit dieser Korrektur vermeiden will, ist wirklich, dass man über längere Zeiten mit viel größeren Abweichungen kommen würde. Aber ich meine, um eine Zeitverzögerung zwischen der astronomischen Zeit und der Atomzeit von einer Stunde zu erreichen, müsste man einige hundert oder tausend Jahre warten.
Uns Normalbürgerinnen und Bürgern kann es demnach egal sein, ob zusätzliche Schaltsekunden eingefügt werden oder nicht. Bei sehr sensiblen Systemen aber führen diese zusätzlichen Schaltsekunden immer wieder zu Schwierigkeiten. Deshalb diskutiert das zuständige Gremium der Internationalen Fernmeldeunion ITU schon länger über die Abschaffung der Schaltsekunde. Gut möglich also, dass die am 1. Juli eingefügte Schaltsekunde die letzte sein wird.
Tja, dieser 1. Juli, das war im Jahre 2012 und es gab dann doch noch weitere Schaltsekunden 2015 und 2016. Seit Beginn der Zählung im Jahr 1972 war das die 27. Anpassung, die 27. Schaltsekunde. Spätestens ab 2035 wird es keine Schaltsekunden mehr geben. Darauf haben sich tatsächlich die Delegierten internationaler Regierungen auf der Generalkonferenz für Maß und Gewicht geeinigt. Die Abschaffung der Schaltsekunde wird dazu führen, dass diese zwei Zeiten im nächsten Jahrhundert um rund eine Minute auseinanderlaufen. Was man dagegen unternimmt und ob man die Differenz überhaupt beseitigen will, das ist irgendwie noch nicht so richtig klar. Für eine enge Kopplung dieser zwei Zeiten sprechen vor allem wohl historische und philosophische Gründe. Technisch ist es sinnvoller, die Uhrzeit von der Sonne zu entkoppeln, ist logisch, weil man dann natürlich viel besser rechnen kann und sowas. Für unsere Wahrnehmung, also für die menschliche Wahrnehmung, wird es sehr lange keinen Unterschied machen. Und wir machen ja so verrückte Sachen wie Sommer- und Winterzeit. Da kriegen wir wesentlich mehr von mit als von so einer Sekunde. Apropos Zeit. Ich freue mich auf das nächste Lied von Quarks. Zeit hin.
Wo geht die Zeit hin? 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 Wenn ich laufe,
Frage, wo geht die Zeit hin?